ich kann nur behaupten, nein, ist es nicht. Es tut gut, ja klar. Aber vielleicht das. Es gibt ja diese Geschichte von wegen Spiegelneuronen und man sucht als Kind, das sucht Spiegelung von den Eltern, angeguckt, gesehen zu werden und gespiegelt zu bekommen, gut, schlecht. Das, ohne es jetzt groß auszuführen, fehlt in meiner Kindheit. Mhm. So, und ich habe natürlich gerne und immer narzisstisch, histrionisch, gab lauter schöner Labels, über die dann auch gesprochen wurde, habe mir das immer von außen geholt. Aber eben auf eine Art, die nie satt gemacht hat. Ja? Also immer, noch ein Buch und toter Mann und so viele Kinder und selbstständig. Und ich merkte, je mehr ich anhäufe, es reicht nie. Aber dass ich natürlich dann auch diesen anderen Schritt zu sagen, ich mache jetzt was anderes sichtbar, dass ich das immer brauchte, also dieses It takes a village to raise a child, das war so ein bisschen... It takes my Facebook-Community, mir dabei zuzugucken, wie ich mich ausziehe. So. Mhm. Ja. Ihr merkt es in meiner Stimme, das ist was anderes plötzlich als...
Ja, ich finde das auch ganz toll, dich so ein bisschen stammelnder, also deine Verhältnisse sozusagen stammeln zu erleben. Ich lege nicht Wert darauf, dass du grundsätzlich stammelst, aber es ist schön, da dabei zu sein und auch wieder ganz anders als Leserin dabei zu sein bei Facebook zum Beispiel. Also ich habe vermutlich alle dieser Beiträge gelesen und bin da auch an die Grenzen der Aushaltbarkeit gestoßen. Ja? Also teilweise war ich sehr berührt davon und finde, wir haben ja auch, muss man sagen, häufiger zusammen getrunken, ja, und nicht zu wenig. Also eher zu viel, definitiv.
Wir haben uns auch an einem feuchtfröhlichen Abend kennengelernt, wenn man so.
Wer tut es nicht? Oder mittlerweile doch einige Leute mehr, aber das, genau. Und ich finde, dieses Thema, weiß ich nicht, jetzt sozusagen, vielleicht Sobriety trifft es dann für mich auch eher als Hashtag auch direkt gedacht, extrem herausfordernd, ja, so und auch eben dabei zu sein, einmal diese Öffentlichkeit und andererseits eben wie ein Weg gegangen wird, den ich in manchen oder ein Weg beschrieben wird, auch der Rückblick auf Momente, die sehr schmerzhaft sind in deinem Leben und die mit dem Alkohol verbunden sind, die ich dann aber eben teile, ja. Manche Sachen sind ja, also Alkohol ist ja auch ein Gleichmacher irgendwie, die kenne ich auch und diese Momente dann, also das persönliche Lesen eines von dir ganz und gar persönlichen Textes, was macht es mit mir? Das führt immer auch zu, ja, ich möchte mich zurückziehen, ich möchte mich distanzieren, räumlich entfernen von diesem Text. Und hat, glaube ich, auch die Fragestellung dann noch ausgelöst, warum eben diese Öffentlichkeit? Und ich will das aber ganz entschieden eben nicht kritisieren, ja, weil ich, und das ist vielleicht auch das Stichwort Autofiktion, ich vermutlich wie viele, man liest jetzt ja auch viel mehr autofiktionale Texte und ich hatte kürzlich auch mit einer Freundin darüber gesprochen und dann fiel das Wort Mut, sind diese Texte nicht auch sehr mutig und ich glaube, das sind sie, also auch wenn du das für dich jetzt einfach nicht so als die relevante Stellgröße oder den relevanten Move im Hintergrund benennen würdest, denke ich, sind es ungeheuer mutige Texte, die aber vor allem eben auch andere mutige Texte wieder hervorbringen können oder ehrliche Texte und das ist eine Variante von dieser, auch das klingt etwas pathetisch, von dieser Hauptaufgabe der Schreibenden, die Wahrheit zu sagen. Also ich glaube, darum geht es, ja, und es ist eine sehr persönliche Variante davon und es ist eine, die natürlich auch dir persönlich erstmal ganz viel bringen kann, wenn sie gelingt und wenn man es in einer eben aufrichtigen und ernsthaften und ja, wie auch immer, Form betreibt, aber sie kann eben auch ganz viel anderen Leuten etwas geben und die Frage wäre aber vielleicht noch, was diese Öffentlichkeit dann in dem Fall macht, also welche Rolle hat die Öffentlichkeit, ich weiß nicht, ob ich es überhört habe oder so, weil das stelle ich mir als nochmal, du hattest dieses Zeigen, die Spiegelneuronen sozusagen angesprochen, Wie frage ich das? Also ich meine, es sind ja natürlich auch Dinge, du bist dann natürlich auch überprüfbar, ja? Also ich glaube, das Wort Rückfall ist auch ein ganz komisches Wort, oder? Weiß ich nicht. Aber du bist öffentlich. Und das, ja.
Also, danke, das sind, ich mag diese Fragen sehr. Zum einen überprüfbar. Es gibt in der ganzen Sober-Literatur auch den Begriff der Accountability, dass die meisten Menschen, die versuchen, rauszukommen aus ihrem Trinkverhalten, nicht so sehr daran scheitern, weil es ist ja immer noch diese blöde Geschichte mit Disziplin. Es hat nichts mit Disziplin zu tun, es ist eine Krankheit und du brauchst Unterstützung und du brauchst Instrumente und du brauchst Werkzeuge. Jeder braucht da unterschiedliche, es gibt nicht einen Weg für alle, aber einer interessanterweise, dieses Accountability, wer guckt dir dabei zu, wer wem gegenüber, ob du da Zahlen an Zettelchen an die Wand klebst oder es eben jemanden hast, der nachfragt oder so, das, klar. Das ist auch keine Garantie, aber es ist hilfreich, weil ich denke schon auch, natürlich ist es auch eine Gefahr. Ich denke, es gibt ja nicht nur diese Facebook-Posts, es wird ein Buch daraus, da will ich gleich auch nochmal sozusagen, das ist nämlich der Ursprung von der Dianze, aber wer dieses Buch liest, natürlich ist dann auch die Angst, guckt man dann so in 2-3 Jahren, wenn ich mal irgendwo hineingeladen werde und plötzlich hat sie irgendwie ein Glas Wein auf dem Tisch und ich kann für mich nicht die Hand ins Feuer halten. Ich weiß nämlich vor allem auch, ich war ja nicht die Vorzeige-Alkoholikerin, wo alle Freunde hinterher gesagt haben, oh, endlich geht sie in die Klinik, weil, sondern ich war ja irrsinnig funktional. Ich habe nur gegen mich selber getrunken, aber war sozusagen teilnahmefähig an dieser Gesellschaft. Meine Kinder musste man mir nicht wegnehmen. Nichts war schlimm. Und weil es sozusagen keine Konsequenz gibt, von der man sagen könnte, oh, guck da hin, das passiert dir wieder, weiß ich aber sehr wohl, was das Trinken für bzw. gegen diese Stimmen in meinem Kopf und diese Spannung getan hat. Und dann denke ich, ja, dieser Verheißung wird immer bleiben. Ne? So. Und klar, da ist die Fallhöhe jetzt eine andere geworden, weil jetzt habe ich gesagt, ich habe mich geoutet auf eine Art und Weise. Hält sie das durch?
Also das war auf jeden Fall meine Angst immer, wenn ich die Posts gelesen habe, dachte ich so, okay, also wir wollen ja, wenn wir da so teilhaben und das lesen, dann wollen wir natürlich, dass es dann auch weitergeht oder was, also positiv weitergeht und wir wollen natürlich, also als wäre das, es war dann auf einmal auch so ein bisschen abstrakter wie, ich will jetzt nicht sagen wie eine Netflix-Serie, aber es hatte immer so ein, also es hatte schon auch so ein Kitzel, oh okay, neues Bild von Frau Koschmider und also das ging mir schon auch so, dass es, Mitleiden wäre jetzt definitiv zu viel gesagt, ja. Also, aber sozusagen, du hast uns schon ganz schön auch mitgenommen, auf jeden Fall. Und ich mochte auch sehr so die Porträts deiner MitpatientInnen oder also die Menschen, die du da kennengelernt hast, waren ja nicht nur mit Patientinnen, du hast ja auch über andere Menschen da geschrieben, die dir irgendwo begegnet sind. Das hat mir auch total gut gefallen, weil das eben nicht nur deine Geschichte war, sondern auch die von anderen und das dann auch dafür sorgt, dass man weiß, okay, es gibt auch in meinem Leben mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Personen, denen man es auch wünschen würde, sich dem Thema zu stellen einfach. Also das, ich meine, das ist, müssen wir ja, also das ist ja so, dass, keine Ahnung, super viele Leute das auch so süchtig sind, egal, vielleicht jetzt, ne, du hast gesagt Mittel, aber das ist ja auch was, worüber nicht geredet wird.
Ja, interessanterweise, gut, dass du das nochmal aufgreifst, es wird drüber geredet und das ist das Prinzip, warum es mir auch so wichtig war, dass ich das tue, weil es gab so viele Rückmeldungen, du doch nicht, das haben wir nicht gemerkt, du trinkst doch gar nicht so viel, nicht so regelmäßig, also es werden Kriterien aufgemacht, die längst laut ICD, was dieses Krankheitsdefinitionssystem ist, das sagt, es hat überhaupt nichts mit Regelmäßigkeit, Menge und das dritte Kriterium habe ich vergessen, sondern vor allem mit der Zwanghaftigkeit und mit dem, was es mit dir macht. Und dann dachte ich, ihr bestimmt nicht, ab wann ich das Recht habe, unter meinem Trinkverhalten zu leiden. Das bestimme ich. Und wenn ihr das aber so abwehrt, weil man natürlich Kriterien aufzählen kann, muss eine rote Nase haben, muss die Flaschen verstecken, muss das heimlich machen, muss unterm Tisch liegen, dann bin das ja nicht ich. Ne? Wenn das aber jemand, der so perfekt zu funktionieren scheint, wie ich, von sich sagt und die das auch noch artikulieren kann und die, ne, das ist so, dann kann man das ja nicht mehr othern. Ne? Dann ist es zu nah dran. Und das ist auch wirklich da sind wir wieder, du hast in der Sendungsankündigung und dann können wir auch wieder zu Imposter und Heike und wie war der Begriff?
Hochstapelei.
Also tatsächlich gab es immer kurz diesen Moment.
Dieses können wir zurück zu Heike kommen? Nein, will
ich mich wichtig machen, indem ich jetzt nachdem, also die Trauerzeit ist vorbei, dass ich irgendwie verwitwet bin, das zieht nicht mehr so richtig und alleinerziehend ist irgendwie auch durch, sind alle, ach, dann lege ich mir doch jetzt mal ein Alkoholproblem zu, damit ich wieder ein bisschen in die Charts komme, so, ne?
Na, ich glaube, es ist auch noch was anderes drin, was wir damals, ich darf es ja jetzt heute nicht mehr vorspielen, mache ich auch nicht, aber
es tut mir ganz leid.
Nein, alles gut. Nur, da haben wir damals auch schon drüber geredet, so dieses, muss ich als Feministin, als Frau, ne, dieses erwartbare Ding, starke Rolle, ne, alles auf die Reihe kriegen, alleinerziehend und trotzdem alles im Griff. Ne? Also so dieses Bild bröckelt ja dann. Und ich finde, da ist ein bisschen was passiert, aber manchmal auch für meine für mein Empfinden ein bisschen in eine zu esoterische oder zu Life-Balance-mäßig irgendwie. Aber dass man mittlerweile auch sagen kann, okay, man muss jetzt nicht, ne, man muss jetzt nicht immer die starke Frau sein, die alles irgendwie auf die Reihe kriegt. Also da ist so zumindest in feministischen Diskussionen ein bisschen was passiert. Aber dieses Thema ist ja auch eins sozusagen, was da so drüber liegt, wenn man sich nackig macht, sag ich jetzt mal, was du ja da gemacht hast. Also das ist sehr offen, was du da geschrieben hast. Und das macht es, glaube ich, auch so berührend. Also hat es zumindest für mich gemacht. So, dass das alles irgendwie, jetzt habe ich kein Ende für diesen Satz, aber...
Dann rede weiter.
Nein, ich möchte jetzt nicht pepsteineln.
Pass auf, dann schiebe ich das eine noch hinterher, dann ist es damit nämlich auch durch, was ich unbedingt aber noch anbringen wollte, weil ich das tatsächlich für sehr wichtig in Sachen Selbstbetrug und Hochstapelei. Warum ich dort überhaupt gelandet oder hingegangen bin? Ich habe ursprünglich im letzten Jahr festgestellt, dass ich nicht mehr funktioniere. Ich bin morgens nicht mehr aufgestanden. Ich bin noch aufgestanden, um mein letztes Kind, was noch schulpflichtig ist, zur Schule zu bringen und wieder ins Bett gegangen. Das kann man sehr gut tun, wenn man Freiberuflerin ist. Man kann dann auch die Arbeitszeit hinten dran hängen. Es hat auch niemand mitbekommen. Das war das Schlimmste, wäre das Schlimmste gewesen, wenn es jemand mitkriegt. Aber ich habe es mitbekommen und das ging dreiviertel Jahr. Und dann habe ich gedacht, ich möchte eine psychosomatische Reha beantragen und kreuze als Risikofaktor Alkohol an. Da wollte ich immer schon mal drauf gucken. Und wenn man das tut und nur dann, sagt der Rententräger bei Bewilligung, Alkohol hat immer Vorrang und deswegen brauchen wir von Ihnen, von einer Suchtberatungsstelle, ein Gutachten. Und dann bin ich zu einer Suchtberatungsstelle, zum Blauen Kreuz, in meiner ganzen Vehemenz und Artikuliertheit und dachte, ich erkläre dir das kurz, was meine Problematik ist und das mit dem Alkohol. Und dann hatte ich eine sagenhaft zugewandte Suchtberaterin, die sich das alles anhörte. Ich wollte von ihr nur das Formular unterschrieben für den Rententräger. Und die guckte mich an und hatte sich erzählen lassen, meine Geschichte, wie das kam, wann ich angefangen habe zu trinken, zu welchen Zwecken und Anlässen, meine Eltern und so weiter und so fort. Und irgendwann guckt sie mich an und sagt, haben Sie sich schon mal überlegt, wäre das eine Option für Sie, 3,5 Monate in eine Suchtklinik zu gehen? Und das war eben auch da genau das Gegenteil von Beschämung. Das war Erleichterung. Das war jemand, der Ahnung hat, der sich nicht blöffen lässt. Jemand sieht, dass ich in Not bin und sagt und bietet mir etwas an, was ich schon geahnt habe und hat sozusagen gesagt, ich nehme dich da mal raus. Ich bin da rausgenommen worden. Mich hat jemand gerettet und das war die große, große Erleichterung. Ja, so, das war mir noch wichtig dazu zu sagen, wie ich da überhaupt hinkam. Ja.
Und du machst jetzt ein Buch auch draus sozusagen? Also, oder es entsteht ein Buch oder bist du da schon dran?
Das ist der Teil der Geschichte, der eigentlich auch noch dazu gehört. Ja. Ich habe vorher angefangen, weil ich gemerkt habe, ich werde garstig gegenüber ganz vielen Menschen, die berechtigt, du hast es gerade erwähnt, im Feminismus berechtigt ihre Beschädigungen thematisieren, psychische Erkrankungen. Und ich habe gemerkt, dass ich innerlich immer dachte, das ist ja wichtig, dass die das tun, aber die haben ja nur eine Trippelbelastung und keine Quadrupelbelastung. Und wer guckt mal auf mich? Und habe gemerkt, wie wahnsinnig bedürftig ich danach bin zu sagen, es war scheiße, mein Mann ist gestorben, ich war 31, ich habe zwei und dann noch ein Kind großgezogen. Ich habe eine Beziehung nach der anderen in den Sand gesetzt. Ich habe so sehr nach irgendwas gesucht und habe aber nie gesagt, ich bin bedürftig, ich kann nicht mehr. Ich habe das nie gesagt. So. Und dachte, wenn du jetzt nicht endlich dich irgendwann mal hinstellst und einen Text schreibst und das erzählst und in diesem Text ich, bis dir schlecht wird davon schreibst, dann kannst du nie mehr fiktional schreiben, dann kannst du keine Autorin mehr vertreten und dann kannst du nicht politisch sein, weil du permanent deine eigene zurückgewiesene, zurückgehaltene Schmerz mit dir rumträgst. Und deswegen hatte ich das schon lange angefangen vor der Suchtklinik. Das war ein Text, der ist über meine Zeit, meinen Anfang in Leipzig. Wonach habe ich hier gesucht? Wonach habe ich im Osten gesucht? Im guten, solidarischen Osten. Und dann über das Sterben meines Mannes. Und dann kamen die Posts dazu und plötzlich fügte sich das zusammen und es war klar, die Dinge haben alle miteinander zu tun. Und es wird also kein, ich war in der Suchtklinik und jetzt dürft ihr alle darauf warten, ob ich rückfällig werde oder nicht, sondern es wird ein Buch, von dem ich selber noch nicht genau weiß, was eigentlich das Hauptthema ist. Ja. So.
Jetzt wählen wir noch ein Wunschlied für dich. Ja?
Ich weiß gar nicht, welches das mehr ist.
Das mit dem Pony.
Oh, Martin. Fortuna Ehrenfeld. Ja.
So, und was perfekt. Finde ich das vor lauter Schreck nicht? Das natürlich. Ah, doch, ich bin blöd. Es liegt genau da. Ich muss nur auf den Knopf drücken. Willst du jetzt vorher was sagen oder danach?
Spiel's mal bitte einfach.
Wir warten auf den Sommer, denn der Winter war zu lang. Das letzte Kilo Eisbein fährt Spalier am Rodelhang. Und wenn die Sonne zweimal zwinkert, fällt sie Gold auf dein Gesicht. Zwei Blicke wie im Tunnel und am Ende war ein Licht. Da stand ein Pony mit schneeweißen Haaren zu jeder Flucht mit dir bereit. Komm, nimm mich mit, nimm mich mit. Das Pony weiß Bescheid. Nimm mich mit, nimm mich mit. In eine gute neue Zeit. Wir zwei jetzt wissen und was keiner sonst kapiert. Wir beide haben ein Herz, das nur bei Regen funktioniert. Jetzt ist der übelste Kalenderspruch hier oberstes Gebot. Wenn ich sterben will, muss lieben. Wenn ich liebt, ist längst schon tot. Da stand ein Pony mit schneeweißen Haaren zu jeder Flucht mit dir bereit. Komm, nimm mich mit, das Pony weiß Bescheid. Nimm mich mit, in eine gute neue Zeit. Viele Wünsche, doch mir fällt grad keiner ein. Doch ich würd gern mal zwei Flipflops bei einem Strandspaziergang sein. Wofür du heute Nacht noch betest und woran du jetzt noch klebst. Was nützen dir die Jahre, Baby, wenn du sie nicht lebst? Auf einem Pony mit schneeweißen Haaren zu jeder Flucht mit dir bereit. Komm, nimm mich mit, nimm mich mit. Das Pony weiß Bescheid. Nimm mich mit, nimm mich mit. In eine gute neue Zeit. In eine gute neue Zeit.
So, das war das schneeweiße Pony. Und du sagst jetzt noch was zu dem Song, Christine?
Ja. Den hat mir eine Freundin geschickt, als ich in der Klinik war. Und der ist ja nun doch auch durchaus pathosbehaftet. Mhm. Und es gibt von Leslie Jamison, eine US-amerikanische Schriftstellerin, die selber auch aufgehört hat zu trinken und die ein großartiges Buch, Die Klarheit, geschrieben hat über nicht nur ihr eigenes Trinken, sondern auch über soziologische Zusammenhänge, trinkende Schriftstellerinnen und so weiter und so fort. Und die hat ein Beispiel gebracht, was ich sagenhaft gut finde, beschreibend, was das mit dem Trinken eigentlich auf sich hat. Die sagte, das hat auch sehr viel mit nicht zu dem stehen, was man eigentlich sein will. Zum Beispiel Kitsch und Pathos und wie sie sich das Auto eines Freundes ausgeliehen habe und immer ganz schlimme Kitschlager oder Western-Songs im Auto gehört habe und immer, wenn sie es zurück auf dem Parkplatz abgestellt habe, schnell den Sender auf irgendeinen Hochkultursender gestellt habe. Und das war für mich der Zugang zu verstehen, dass auch ich sozusagen mein Bekennen zu, natürlich möchte ich den größten Kitsch, ich möchte mit einem schneeweißen Pony abgeholt werden. Ich will, dass mir jemand die Sterne vom Himmel holt. Ich will alles, was Herbert Grönemeyer singt. Ich will all das. Und dieses Lied macht es halt auf eine unglaublich lakonische, schöne Art. Und was nützen dir die Jahre, Baby, wenn du sie nicht lebst? Dann darf die Welt mich jetzt die nächsten 20 Jahre eben als eine sehen, die viel kitschiger ist, als sie vorher rüberkam. Aber vielleicht kriege ich dafür dann auch ein bisschen Kitsch. Und das wäre ganz schön.
Eigentlich können wir dann noch mal was hochstapeln reden jetzt, oder? Dinge, die man vorgibt und die man nicht, also die man vorgibt, um vielleicht, ja, ich weiß nicht warum. Darf ich jetzt dein Zitat einspielen, Heike, zum Thema hochstapeln?
Probier mal.
Warte. Oh Mann, das ist heute eine echt krasse Sendung. Ich weiß nicht, wie wir heute alle hier rausgehen.
Nüchtern.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Ich nicke in Gesprächen immer, als wüsste ich alles. Ich weiß nicht wenig, aber bin sehr vergesslich. Ich denke manchmal, mein immer so sehr auf Mithalten und Scheinwahren getrimmtes Hirn rächt sich mit den kleinen Blackouts für all meine Versuche mitzuhalten. Ich will eigentlich lieber sagen, wie bitte? Was ist das? Was soll das? Sind Sie sicher? Das dürfte forsch und herausfordernd klingen.
Und ich liebe das so sehr, weil wir das, glaube ich, ohne es zu verallgemeinern, es macht einfach jeder und jede. Und es ist einfach so blöd. Und warum kann man nicht einfach hingehen und sagen, versteh's nicht? Also das verstehe ich total gut, aber...
Ja, ich denke, also was da der Punkt ist ja, das stimmt eben nicht. Das denken ja nicht alle. Und das ist mir durch dieses Projekt klar geworden. Also ich habe ganz, das ist Check Your Habitus-Projekt initiiert von Daniela Dröscher, einer Berliner Schriftstellerin, die, glaube ich, jetzt allmählich irgendwie ja auch Aktivistin wird. Aber und ich bin im Projekt durchaus, also ich habe da auch ganz viel Skepsis, was man damit macht, auch wenn man Veranstaltungen zu diesem Thema macht und mit so ganz wenig Text dahin geht. Und das ist nicht aus Bescheidenheit, sondern das hat andere Gründe. Aber was
Instagram ist, wahrscheinlich auch. Weil es ja so, es hatte ja so eine, dieses Check Your Habitus hatte ja auch so eine Kampagnenform, ne? Es gab dann immer so ein Slide und
Die hatten eigentlich ihren Auftritt erstmal bei Instagram. Da gab es noch das kleine Büchlein bei Subkultur und dazu gibt es Veranstaltungsformate. Aber was das auf jeden Fall gemacht hat, erstmal war, als ich die Anfrage bekam, da mitzumachen, habe ich, da waren kleine Beispieltexte dabei. Auch das finde ich im Nachhinein vielleicht ein bisschen bedenklich, weil dadurch wird man natürlich auch gelenkt. Ja, wohin könnte ich schauen, wohin soll ich schauen? Aber was diese Beispieltexte gemacht haben, war eben tatsächlich da bei mir, wo auch immer, also sagen wir im Kopf oder in der emotionalen Ebene, an Türen zu klopfen und die zu öffnen, die ich vorher nicht mal kannte. Und plötzlich festzustellen, ach, es gibt ja ganz viele Momente, die voller Verunsicherung sind. Und erstmal zu wissen auch, das gehen nicht alle mit der gleichen Unsicherheit durch die Welt. Und es gehen nicht alle mit der gleichen Selbstbefragung und eben auch Unsicherheit oder schlimmer noch dem Gefühl, da unter keinen Umständen hinzugehören in eine Uni oder in ein Kino oder durch ein Straßencafé. Das sind dann auch schon wieder andere Sachen, wo es nicht nur um Habitus geht. Deswegen, das Projekt verkürzt auch viel, aber es zeigt eben auch Sachen erstmal deutlich. Und das fand ich bemerkenswert. Ich klopfe so Texte, andere Leute klopfen an diese Tür, wo auch immer sie sich befindet, die springt weit auf und zeigt mir ganz viel. So viele Beispiele. Und das war ganz hilfreich. Kurz mal in dem Fall wie zu einer Gruppe zu gehören und zu sagen, zu erfahren, das bin ja gar nicht ich, ich war ja nicht das Problem. Das Problem ist größer, das ist eine Gesellschaft, das ist eine Struktur, das ist eine Institution, die sich nicht bemüht, Türen aufzumachen für alle oder Fragen aufzubringen. Ja, ich kannte die Fragestellung nicht. Die Fragestellung war mir, was hätte ich denn fragen sollen, um das zu verstehen? Und ja, keine Ahnung, also ich meine, so das Thema Sucht, ja, ich habe eine echt lange Geschichte von Essstörungen hinter mir. Ich war 12 Jahre lang Bulimikerin. Ich dachte, ich sterbe daran eines Tages. Und das alles ist auch ein Modus gewesen, um sowas wie das Hochstapeln vermeintliche, ja, irgendwo nicht zugehören, um damit umzugehen und Dinge wieder innen richtig zu machen. Ja. Also auch ist ja nochmal so ein Revidieren in dem Fall. Ja. Aber eben, das wirft mich immer so ein bisschen zurück, dieses Denken an die Universität. Und plötzlich sehe ich, ja, wie schrecklich das war, wie unaushaltbar. Und ich hätte gern Referenzen damals gehabt. Ich hätte gern auch Stellen gehabt, vielleicht sowas wie, ich sage jetzt mal Wandzeitung, warum habe ich sowas damals nicht gesehen? War ich blind oder gab es das nicht? Wer weist darauf hin, dass es für manche Leute schwieriger ist oder dass es die und die Fragestellung gibt und man eben nicht allein damit ist? Und das ist schon, glaube ich, das hat ja nicht nur positive Effekte, aber ein Vorteil dieser Zeit ist definitiv, dass wir aufmerksamer geworden sind für all die vielfältigen Probleme, die man haben kann, aber eben auch Referenzen und Hilfestellen sozusagen. Aber jetzt bin ich total abgedriftet und das hat eben auch damit zu tun, dass du vorhin so ausführlich über den Alkoholismus erzählt hast, was natürlich eine Ansage ist, die einen ja, die alle betrifft, ja, und wirklich was mit einem macht, also dieses ganze Suchtverhalten und dieses wo ist man denn eigentlich und als wer tritt man auf und warum um alles in der Welt ist es so ungeheuer schwierig, als die aufzutreten, die wir vielleicht sind und warum wissen wir das nicht, wer wir sind. Auch ein schon ziemlich gutes Buch dazu von Sheila Heaty, How Should a Person Be. Du warst dabei, ja, genau. Aber eigentlich eben die, was ich begriffen habe durch das Projekt, ist erstens, okay, ich bin nicht allein damit, interessant, und schade eigentlich, wäre ja für eine Gesellschaft oder Welt auch ein bisschen besser, man wäre damit allein, also die einzige Person, die dieses Problem hätte, aber es gab dann eine Reaktion auf Instagram, die mir wirklich die Augen geöffnet hat, da hat ein Lektor, Florian Kessler, pardon, mache ich immer falsch, postete, dass ihm durch dieses Projekt, durch diese Texte, die mir wirklich immer auch klein erscheinen und unwichtig, ja, dass ihm diese Texte gezeigt haben, dass er auf seinem, er nannte das irgendwie Sitzsack des Denkens oder so ähnlich, so gemütlich sitzt, weil ihm das so fremd ist. Er wusste nicht, dass Leute eben derlei Bedenken haben können, Schwierigkeiten, also wie hindernisreich ist das eine Leben und wie hindernisarm ist ein anderes. Und ich mochte diese Ehrlichkeit sowieso, aber ich mochte nicht den Schock, den mir das zugefügt hat, zu verstehen, dass es, ich weiß nicht, ob ungerecht das richtige Wort ist, aber es ist sozusagen so ungleich und dieser Ungleichheit war ich mir überhaupt nicht bewusst. Und die schockiert mich ehrlich gesagt auch immer noch. Und natürlich ist die Fragestellung, wie kann man das ändern, wie kann man das bei den eigenen Kindern, wie kann man da aufmerksamer sein, wie kann man das auch an eine Gesellschaft rantragen. Und das Projekt natürlich vielleicht auch ein Stück weit ganz sinnvoll und hilfreich.
Du hast gerade einen ganz entscheidenden Hinweis, als es um das Nichtkennen der Frage ging, weil ich glaube, es ist ein vertrautes Bild zu sagen, dass man irgendeinem Anspruch, den man kennt, nicht gerecht wird. Ja, also du kannst irgendwas nicht entsprechen, elterlichen Ansprüchen oder sonst was, aber was ich zunehmend sehe, das habe ich für mich selber mit dem Alkohol festgestellt, du hast es gerade beschrieben,
dieses, das Nicht-Kennen einer